bisschen Problem ist, dass dieses Aussehen auch immer als was gesehen wird, was eben sehr erreichbar ist für alle. Und das ist auch was, was durch diesen Fitness-Trend oder auch durch Fitness-Influencerinnen eben transportiert wird, dass man eben durch hartes Training, durch die richtige Ernährung und so kann man eigentlich seinen Körper formen, wie man will. Ist zu einem gewissen Grad sicher machbar, aber es spielen halt auch noch ganz andere Faktoren damit rein. Also auch die Gene spielen eine große Rolle. Und also eine gute Gesundheit ist nicht gleich ein Aussehen, was irgendwo dünn und definiert ist.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Renate Bergtold und gemeinsam mit der Sportwissenschaftlerin Annika Frühauf von der Universität Innsbruck setze ich mich heute mit dem Thema Körperbild und soziale Medien auseinander. Dünn sein, gut aussehen, Eindruck schinden. Durch Social Media kommen Kinder immer früher in Kontakt mit Schönheitsidealen. Das führt einerseits zu einer Negativspirale wie depressive Verstimmungen oder einem gestörten Essverhalten, kann aber andererseits auch positive Aspekte haben, wie Annika erklärt. Die Jugendlichen sind zum Teil reflektierter, als man ihnen zutraut. Nichtsdestotrotz muss der Umgang mit sozialen Medien trainiert werden, sagt die Expertin. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Eine Studie der Universität Surrey zeigte, dass sowohl bei Männern als auch Frauen idealisierte Körperbilder zu einer Verringerung der positiven Stimmung und Körperzufriedenheit führten, wohingegen körperpositive Bilder den gegenteiligen Effekt hatten. Eine österreichische Studie kam zu dem Schluss, dass sich Jugendliche durch idealisierte Körperbilder im Netz zunehmend unter Druck fühlen. 51% gaben an, etwas an ihrem Körper ändern zu wollen. Bei den Mädchen waren es sogar 60%. Der Werbemarkt für Fitness-Influencer ist enorm. Schätzungen zufolge wird sich die Marktgröße des Influencer-Marketings bis zum Jahr 2025 auf 22,2 Milliarden US-Dollar weltweit belaufen. Einen großen Brocken davon schnappen sich Fitness- und Gesundheits-Influencer. Laut einer Umfrage von Safer Internet posten 61% der Jugendlichen Fotos bzw. Videos, auf denen sie selbst zu sehen sind. Dabei legen sie großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Wichtig ist es ihnen vor allem, schön, gestylt und schlank auszusehen. Vergleiche mit anderen spielen eine große Rolle und diesen sind Jugendliche gerade im Internet stark ausgesetzt. Fast 3/4, 71% der Jugendlichen bestätigen, dass die in sozialen Netzwerken konsumierten Bilder dazu führen, dass man sich mit anderen Personen vergleicht. Wo das letztlich alles hinführen kann, bespreche ich jetzt aber mit meiner heutigen Expertin. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute wieder in der Universität für Sportwissenschaft, heute bei der Annika Frühauf zu Gast. Hallo, schönen guten Morgen, Annika.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Wir beschäftigen uns heute mit deinem Forschungsfeld. Da geht es ganz viel um soziale Medien auch. Wie gut erforscht sind denn soziale Medien in der Wissenschaft? Und was ist so das Spannende an diesem Themenfeld?
Ich würde sagen, soziale Medien ist eher noch ein jüngeres Forschungsfeld, weil die sozialen Medien ja auch erst so in den letzten Jahren oder jetzt kann man wahrscheinlich schon eher sagen Jahrzehnten populär geworden sind und sich da einfach auch extrem schnell verbreitet haben. Und ja, das Spannende ist natürlich einerseits dieser große Wachstum von sozialen Medien und auch die Vielfalt, die man bei sozialen Medien hat. Also es ist ja ein riesiger Begriff, soziale Medien, aber man hat ja ganz viele verschiedene Aspekte drin. Man hat so ein bisschen diese Kommunikation, wie man es zum Beispiel über WhatsApp oder Signal oder so Messenger-Dienste kennt. Man hat dann viel eben bildbezogene soziale Medien, wie jetzt zum Beispiel Instagram oder auch Facebook, TikTok. Oder man hat eben auch so informationsbasierte soziale Medien, wie es zum Beispiel X, was früher Twitter war. Also da gibt es einfach verschiedene Facetten und das ist ein Forschungsfeld, was einfach, also nicht nur ein Forschungsfeld, auch ein Anwendungsaspekt, der extrem wächst und den mittlerweile eigentlich ja fast alle nutzen.
Deswegen, weil es ja so ein breites Forschungsfeld auch ist, aber wie du sagst, ein breites Nutzungsfeld, schränken wir uns heute ein, nämlich auf die Körperwahrnehmung. die aus sozialen Medien resultieren können. Da geht es auch um so Begriffe wie Fitspiration zum Beispiel. Das ist auch vor allem die jungen Leute sehr stark eben solchen Gesundheits-Content, Fitness-Content folgen. Das Schlagwort, wie gesagt, Fitspiration, was versteht man darunter und welche Inhalte werden da so transportiert?
Ist schon ein bisschen in dem Begriff drin. Also Fitspiration setzt sich so zusammen aus Fitness und Inspiration oder Inspiration. Und da geht es vor allem um fitnessbezogene Inhalte. Aber generell wird viel über so einen gesunden Lebensstil, also auch mit Ernährung propagiert. Aber es werden Workout gezeigt, es werden Ernährungstipps gegeben. Und die Darstellung kann in Bild, Videos oder auch in Texten basieren, ist aber sehr oft eben sehr personenbezogen auf ein sehr idealisiertes Körperbild.
Von wissenschaftlicher Betrachtung her, sind es eher jüngere User, die solchem Content folgen, oder sind auch ältere User? Kann man da Angaben machen oder ist das schwierig?
Allgemein weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die meisten Studien, die es dazu gibt, die sind eher bei jüngeren Personen und vor allem bei jüngeren Frauen auch. Hängt damit zusammen, dass sich viele psychische Erkrankungen oder mentale Erkrankungen im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter auch bilden und dass so diese Körperunzufriedenheitsaspekte, die eben auch mit Essstörungen zusammenhängen, eben bei Mädchen und Frauen auch viel prävalenter, also viel stärker ausgeprägt sind als bei Männern. Also die Körperbildforschung bei Männern, die ist echt erst in den letzten paar Jahren, hat sich das verstärkt. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist. Das war einfach ein Aspekt, der vielleicht auch ein bisschen übersehen wurde in der Forschung.
Stimmt, da stimme ich dir zu. Man hört in den letzten Jahren vermehrt eben auch, welchen Einfluss diese sozialen Medien auf Männer haben können. Das war davor nicht so ausgeprägt. Du hast eben gerade angesprochen mit den Männern, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat und auch die Forschung dahingehend. Wie ist denn das Schönheitsbild generell, wie hat sich das denn verändert?
Ja, also wir haben geschlechtsspezifisch unterschiedliche Schönheitsideale. Also bei Männern ist das vor allem das sehr muskulöse, was vor allem auf den Oberkörper ausgerichtet ist. Und bei Frauen ist es, ich sag mal aktuell, eher ein dünneres, definiertes, bei Fitness-Influencern jetzt schon auch ein muskulär definiertes Schönheitsideal, aber nicht zu muskulös. Und das ist auch was jetzt, ich sag mal, bei uns so in der westlichen Welt, wenn man so sagen will, anerkannt ist. Das ist aber auch was sich über die Jahre oder, wenn wir es ein bisschen breiter noch fassen, Jahrhunderte auch ändert. Also früher galten zum Beispiel sehr üppige Frauenkörper als schön. Das war dann was Wohlgenährtes. Da ging es um breite Hüften, um gute Ernährung. Das galt dann als wohlhabend und das war das Schönheitsideal. Dann gab es dazwischen mal, weiß nicht, wo Korsetts getragen wurden oder sowas. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, hat sich das einfach verändert. Aber bei Frauen generell wurde über die Jahre immer mehr Wert auch auf Schönheit gelegt, während bei Männern auch noch mehr die Aspekte wie Einkommen, also so sozioökonomische Aspekte noch höher gesehen werden. Und da dieser muskuläre Aspekt bei Männern ist schon sehr lange eigentlich, weil das immer mit einer guten Wehrfähigkeit auch verbunden war. Also das ist einfach dieses männliche Bild von muskulären Körper ist was sich schon sehr lange hält.
Kann man denn generell sagen, wie die Jungen Social Media nutzen? Welches Wissen ist da vorhanden?
Ja, da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren, welche Art von Social Media halt auch genutzt wird. Also Social Media an sich wird von fast allen Jugendlichen, jungen Erwachsenen in irgendeiner Art und Weise genutzt. Und es wird eben auch genutzt, um einerseits eben zu konsumieren, um sich eben über Inhalte auch zu informieren, Leuten auch zu folgen. Es kann genutzt werden, um eben Sachen selbst zu posten, irgendwas zu kreieren und weiterzugeben oder auch irgendwie zu kommunizieren. Es gibt sehr viele Studien, die eben die negativen Aspekte von Social Media auch darlegen in Bezug auf Nutzungszeit, vor allem eben die Nutzung von bildbezogenen sozialen Medien, die sehr stark mit einer schlechteren mentalen Gesundheit eben assoziiert sind. Also so kommunikationsbezogene soziale Medien wie WhatsApp haben eher positive Aspekte, also die können auch soziale Bindungen stärken. Und gerade bildbezogene soziale Medien haben eben negative Verbindungen zu mentaler Gesundheit, auch zu Körperunzufriedenheit, was dann wiederum auch mit Essstörungen, mit depressiven Stimmungen verbunden sein kann. Genau, das sind die negativen Aspekte, aber man muss auch sagen, dass Social Media eben auch so in einem Diskurs ist, was auch so als eine Art öffentliche Pädagogik, das ist jetzt recht frei übersetzt aus dem Englischen, würde man vielleicht ein bisschen sagen, so außerschulische Bildung oder sowas, diskutiert wird, weil die Jugendlichen das auch nutzen, um sich eben auch wirklich selber zu informieren. Also die nutzen das einfach auch als Informationsquelle, wo sie selber die Möglichkeit haben, eben in bestimmte Richtungen auch zu suchen, Personen dann zu folgen, die ihnen eben bestimmte Informationen auch geben. Das ist natürlich nicht reglementiert, wie wir es jetzt im schulischen Bereich oder so haben. Aber also es ist nicht nur negativ behaftet, wollte ich sagen.
Du hast dich ja auch in deinen Arbeiten damit befasst. Kann man denn sagen, diese Vorteile, die es bringt, dass die Kinder jetzt aufgeklärter sind als vielleicht früher, oder ist es zu weit hergeholt?
Aufgeklärter würde ich mir jetzt nicht trauen zu sagen. Also was wir gesehen haben, vor allem in unseren qualitativen Studien, wo es eben primär um die Fitnessinhalte auch ging, war, dass sich die Jugendlichen sehr wohl bewusst waren, dass diese Inhalte, die von Fitness-Influencer, Influencerinnen produziert werden, dass das eben ein Teil von ihrem Job auch ist, dass das welche sind, die das professionell machen. Da waren sie schon recht reflektiert. Viele haben auch, wenn es um das eigene Verhalten ging, eben waren sich der Gefahren auch bewusst, dass sie quasi öffentlich auch was preisgeben. Manche haben eben gesagt, sie haben dann auch ein privates Profil, wo sie dann wirklich nur engste Freunde haben und dann eins, wo sie nicht wirklich ihr Gesicht zeigen oder sowas, was dann öffentlich ist. Also da hat man schon irgendwo Hinweise auch gesehen, dass wir sehr, sehr reflektiert irgendwo im Umgang sind. Was man trotzdem sieht, ist, dass so diese, ich sag mal ein bisschen vielleicht auch so diese Kunst, sich vor negativen Auswirkungen zu schützen, das muss irgendwo auch gelernt sein. Und das ist was, was auch wenn sie es vielleicht sagen, okay, es ist schlecht für mich, ist was, was jetzt nicht unbedingt emotional dann auch wirklich so gelebt wird. Oder also sie berichten dann trotzdem von schlechterer Stimmung und von Unzufriedenheit oder sowas, weil sie sich dann vergleichen mit den Influencerinnen.
Gibt's nicht auch Gefahren? In der Wissenschaft würde man sagen, keine Studie ohne Gegenstudie. In den sozialen Medien werden sehr viele Aussagen und Extreme transportiert, habe ich das Gefühl, vor allem im Fitnessbereich, da hört man dann so Dinge wie, das darfst du nicht mehr essen, das ist schlecht, dann kommt der Nächste, doch du musst davon essen. Es ist schon für einen ernährungsaufgeklärten Menschen sehr schwer, da eine Balance zu finden. Wie geht's den Jugendlichen damit, wenn sie mit solchen Aussagen konfrontiert werden?
Das ist in der Tat schwierig und das ist auch was, was irgendwo gelernt werden muss. Also ein kritischer Umgang mit den Medien, dass man auch ein bisschen rausfiltern kann. Okay, was machen sie jetzt, um eben ihr Produkt zu verkaufen oder sowas? Was ist da jetzt wirklich die Werbung dahinter? Und was kann ich für mich rausholen? In unserer qualitativen Studie hatten wir eine Teilnehmerin, die hat erzählt, dass sie damals, als sie angefangen hatte mit diesen Fitness-Trend oder den Fitness-Influencerinnen auch zu folgen, hat sie sich eben nicht so gut informiert über so Ernährungsgeschichten und hat einfach, ich sag mal so, alles gemacht, was sie ihr vorgeschlagen hatten und hat sich eben nicht mehr ausgewogen ernährt, bis sie dann wirklich kollabiert ist und die Eltern mit ihr dann zu einer Ernährungsberaterin gegangen sind und wo sie dann wieder gelernt hat, okay, das und das ist eben gesund und ist gut für dich. Zum Zeitpunkt des Interviews war sie, glaube ich, 18 und sie hat gesagt, das war so vor 4 Jahren oder so, wo sie dann 14 war. Und sie hat gesagt, das ist eben was, das findet sie nicht gut, dass so Inhalte transportiert werden. Und sie hat gesagt, gerade für Jüngere, die da anfälliger sind und anfälliger für solche Inhalte, sind einfach Personen, die irgendwo unzufrieden sind mit sich selbst, also die schon ein schlechteres Körperbild aufweisen, eine höhere Körperunzufriedenheit. Das sind einfach Personen, die anfälliger sind auch für Inhalte.
Aber das trifft ja dann genau diese Kinder- und Jugendgruppe so zwischen 11 und 18, wie du es gesagt hast, weil die sind ja im Umbruch. Da denkt man viel über sein Äußeres nach. Man identifiziert sich sehr stark in der Gruppe. Wer muss denn da die Verantwortung übernehmen? Oder anders gefragt, was haben wir als Gesellschaft für Aufgaben, damit unsere Kinder eben aufgeklärter sind, wenn sie solche Inhalte nutzen?
Also ich glaube, was man tun kann, ist einfach irgendwo diesen kritischen Umgang mit den Medien auch zu trainieren und zu schulen und da auch immer ein bisschen drauf zu gehen, okay, wie geht's dir wirklich damit? Also wie fühlst du dich auch, nachdem du das angeschaut hast oder sowas? Nicht einfach nur theoretisch zu sagen, okay, das ist schlecht für dich, das können sie gut wiedergeben eigentlich. Aber so wirklich diese Realisierung, ja eigentlich denke ich mir schon, ja, die sind total gut aussehend und durchtrainiert und so und ich bin so schier. Also das kam auch in den Interviews raus, wenn man so ein bisschen auch nachgefragt hat, dann sagen sie schon, ja, okay, ich würde gern so aussehen. Und dass es eben ein bisschen ein Problem ist, dass dieses Aussehen auch immer als was gesehen wird, was eben sehr erreichbar ist für alle. Und das ist auch was, was durch diesen Fitness-Trend oder auch durch Fitness-Influencerinnen eben transportiert wird, dass man eben durch hartes Training, durch die richtige Ernährung und so kann man eigentlich seinen Körper formen, wie man will. Ist zu einem gewissen Grad sicher machbar, aber es spielen halt auch noch ganz andere Faktoren damit rein. Also auch die Gene spielen eine große Rolle. Und also eine gute Gesundheit ist nicht gleich ein Aussehen, was irgendwo dünn und definiert ist. Also das darf man nicht gleichsetzen und das wird aber von vielen synonym verwendet.
In der Schule habe ich auch das Gefühl, fehlt dieses Wissen oder der Unterricht über eben Gesundheit, richtige Ernährung. Das sind so Randaspekte. Hat das was in der Schule überhaupt zu suchen? Weil wenn eben sich so viele Jugendliche mit dem Thema beschäftigen, müsste man das vielleicht sogar in den Unterrichtsplan einbauen?
Medienbildung ist ein Querschnittsthema, was in der Schule eben in verschiedenen Fächern auch angesprochen werden soll. Also es gibt verschiedene Querschnittsthemen. Genau, Gesundheit ist auch so ein Querschnittsthema, was auch in verschiedene Fächer passt. Also jetzt im Unterricht Bewegung und Sport, was jetzt, ich sag mal, eher mein Bereich ist, was wir auch bei den Interviews angesprochen hatten, hatten sie jetzt noch keinen Kontakt gehabt irgendwie auch zu so Fitness-Videos. Würden sich es aber eigentlich wünschen, weil sie eben gesagt haben, okay, da kriegt man dann vielleicht auch ein bisschen Infos, wie man die richtige Haltung umsetzt oder sowas, weil wenn man sich Videos auch nur anschaut, hat man ja auch keine persönliche Rückmeldung, okay, ist jetzt mein Rücken gerade bei der Übung und so weiter. Also man könnte das schon auch irgendwo einbauen. Ist natürlich wieder ein anderer Aspekt und viele sagen halt, sie sind froh, wenn die Kinder das Handy einfach auch mal weglegen und mal lernen, auch ohne das Handy irgendwie sich zu bewegen und eine Freude an der Bewegung zu entwickeln, was ja auch ein fairer Punkt ist. Aber vielleicht brauchst du eine Mischung und es ist halt auch so, die Mühlen malen irgendwo langsam, also bis sowas dann wirklich auch umgesetzt wird, auch in die Lehrpläne integriert wird. Ich meine auch, dass wir es in den Universitäten quasi in die Vorlesungen und sowas reinbauen. Das sind dann die Sportlehrpersonen, die dann in ein paar Jahren anfangen zu unterrichten. Das dauert halt leider alles irgendwo relativ lange. Und das ist ein Feld, was sich einfach extrem stark entwickelt hat, wo alle ein bisschen hinterherhinken.
Weil du jetzt das Thema Sport angesprochen hast, du hast auch noch eine sehr spannende Untersuchung gemacht, die sich jetzt nicht auf das Körperbild, aber auf das Risikoverhalten von Usern auswirkt, die eben auch solchen Sportinhalten, Risikosport in dem Fall vielleicht sogar folgen. Was kann man denn dazu sagen?
Ja, wir hatten noch eine andere Studie gemacht, da hatten wir uns eben angeschaut, gerade an der Sportart Mountainbiken, die eigentlich auch eine recht schnell wachsende Sportart ist, haben wir Jugendliche interviewt, die eben die Sportart ausüben und auch ihre Trainerinnen und Trainer. Und da ging es vor allem darum, also es gibt einen sehr bekannten österreichischen Mountainbike-Profi, der über YouTube, das habe ich vorhin nachgeschaut, ich glaube 8 Millionen Follower hat er, Fabio Wiebmer heißt er. Und der ist bei den Jugendlichen total beliebt. Und was wir da gesehen hatten, was ich recht spannend fand, war, dass teilweise die Jugendlichen wirklich gesagt haben, sie haben, weil sie diese Videos gesehen haben, haben sie mit der Sportart angefangen, obwohl weder die Eltern noch Freunde großen Bezug zu der Sportart hatten. Das war dann irgendwo was, was ihre Motivation für die Sportart ausgelöst hat. Was jetzt so im Vergleich mit diesen Fitness-Influencern, vielleicht wenn man das ein bisschen probiert, gleichzusetzen ist, dass sich die Jugendlichen mit den, also jetzt sagen wir mal Fabio Wiedmer oder es gibt auch noch andere Mountainbike-Influencer, nicht wirklich verglichen haben. Also weil sie gesagt haben, da ist so ein Riesenunterschied, dass das gar nicht möglich ist. Natürlich würden sie gerne mal irgendwie einen Backflip springen, aber das ist nichts, was sie jetzt einfach so machen können. Also sie haben halt gelernt auch irgendwo, was sind die Fähigkeiten, die sie haben am Mountainbike, inwieweit ist das anpassbar, inwieweit können sie sich eben steigern und das ist dann eher ein Vergleich mit Freunden, wo sie dann sagen, okay, die sind dann vielleicht in der gleichen Gruppe oder sowas und dann sehen sie, ah, okay, der macht das, dann würde ich es auch probieren. Und das ist dann, ich sag mal, eher in die Richtung, wie es früher auch war, so der Vergleich im Kleinen mit der Peergruppe, aber eben nicht dieser Vergleich in die Unendlichkeit des Internets, wo man natürlich nach oben hin kein Ende hat. Also da wurden diese Influencer eigentlich eher als Motivation gesehen, die Kids da Jugendlichen motiviert haben, eben anzufangen oder auch wirklich rauszugehen. Und also es wurde auch von den Trainer und Trainerinnen bestätigt. Und sie haben auch gesagt, dass sie es manchmal nutzen, um den Jugendlichen vielleicht auch so Technikelemente zu zeigen, um es ein bisschen einzubauen, um auch so ein bisschen auf ihrer Ebene eben mit ihnen zu kommunizieren.
Also kann man das vielleicht auch sogar umlegen hinsichtlich der Gesundheitsinfluencer, der Fitnessinfluencer? Die können durchaus auch Role Models sein. Man sollte nicht immer als Eltern dann vielleicht schon befürchten, dass das Kind dann irgendwie in eine Ernährungskrise abrutscht.
Also das ist schon noch ein wichtiger Punkt, weil wenn man sie eben befragt, auch die Jugendlichen, die haben sehr viele positive Aspekte. Also die sehen das gar nicht so negativ. Sie sagen eben, sie haben dann ein gratis Workout. Sie können quasi immer auf diese Personen irgendwo zugreifen. Sie kriegen da Tipps und das motiviert sie auch, sich zu bewegen und irgendwo gesünder zu ernähren. Sie sagen dann, okay, sie lassen dann das Junkfood weg und trinken weniger Cola oder so süße Sachen, was ja total positive Aspekte sind. Es ist eben dieser negative Aspekt mit der Körperunzufriedenheit und sowas ist halt auch dabei und das ist was, was man trainieren muss und irgendwo auch lernen muss, dann damit umzugehen. Also Social Media ist jetzt nichts, was einfach weggehen wird.
Was würdest du so zum Abschluss jetzt den Eltern empfehlen? Wie gehen sie richtig mit den Kindern um? Weil oft hat man selbst auch dieses Wissen ja gar nicht, gerade im Ernährungs-Fitness-Bereich. Wie geht man dann um, ohne gleich in Panik zu verfallen?
Also ich würde immer ein bisschen auch nach dem Gefühl eben fragen, was die Jugendlichen haben, wenn sie sich das anschauen oder so. Und ja, vielleicht auch ein bisschen, warum sie es machen. Also wenn es eben nur ist, um so das Aussehen zu verbessern, das ist natürlich eine sehr extrinsische Motivation. Wenn man es jetzt wieder mit dem Mountainbikerin vergleicht, die halt ist eigentlich aus immer nur den Spaß und die Freude daran nennen, was sehr intrinsisch ist von innen und da solche Aktivitäten halten halt dann länger an. Also gerade so in der, ich sag mal, kritischen Phase des Jugendalters, wo sich halt viele Verhaltensweisen auch entwickeln, wäre es halt gut, was zu finden, was wirklich auch irgendwo eine Freude auslöst und kein Zwang ist. Also wenn man das Gefühl hat, ich mache jetzt dann ein Workout mit irgendeinem Fitness-Influencer und ich fühle mich gut danach und habe einen Spaß daran, dann finde ich es total positiv. Wie wenn man jetzt danach unzufrieden ist, weil man jetzt vielleicht, weiß nicht, 2, 3 Wiederholungen nicht geschafft hat und dann denkt, ah, und meine Arme wackeln oder was auch immer ihnen dann durch den Kopf geht. Also so ein bisschen dieses Nachfragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich da dabei, ist sicher was, was man machen kann und was dann eben vielleicht auch ein Warnhinweis sein kann, wenn es einfach eher ein schlechtes Gefühl danach ist.
Lieben Dank, Annika, für die spannenden Einblicke.
Ja, gerne. Danke.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.